Tja, den Karlauer kann ich nie weglassen. Got a good reason to take the easy way out now. Unser Anspieler. Wir sind in der Freisprechanlage, wie man alle 14 Tage erwarten darf. Und wir haben ein Schätzle ist heute eingeflogen aus dem Süden.
Das Schätzle bin ich. Ich heiße nach wie vor Kaffertzahn.
Ja, und dann haben wir ein zweites Schätzle. Das heißt, ja, ich habe angekarlauert, Helena plus Schätzle ist eine Kombination, die toll und hervorragend ist. Wie sieht's aus?
Ja, ich bin Helena ganz dafür. Schätzle.
Ja, habe ich auch nichts dagegen.
Eine kleine, kurze Vorstellung, darf man das erwarten?
Ja.
Eine Fotografin, glaube ich.
Genau, ich bin Fotografin und heute hier eingeladen wegen eines Projekts, das ich jetzt schon seit 3 Jahren verfolge und das sich mit meinem Großvater und seiner Geschichte zur Kriegs- und Nachkriegszeit beschäftigt.
Hm. Ja. Ihr dürft, die beiden Frauen dürfen über ihr Crossover ein bisschen reden.
Ja, wir haben uns eigentlich über deine Großmutter kennengelernt, die nämlich die Nachbarin meiner Mutter in Markdorf am Bodensee
ist. Jetzt wird es wieder kompliziert mit den Verwandtschaftsverhältnissen.
Also, die Großmutter hat meine Mutter besucht und hat mir von dem Projekt erzählt.
Die Großmutter
von der Helena, also von dir,
ja, jetzt war bei meiner Mutter. Das müssen wir jetzt mal aufklären.
Oh, Herr Reuter, Sie werden die Zusammenhänge nicht so ganz verstehen, weil Sie verwandtschaftlich nicht so fit sind.
Nein,
also es ist eigentlich ganz einfach. Die Großmutter von der Helena sitzt jetzt hier, hat meine Mutter besucht und hat mir davon erzählt, was Helena macht.
Dürft ihr mal Altersunterschiede diskutieren? Also
meine Mutter ist 90, deine Großmutter wird 87 oder 86.
87, ich glaube, das ist nicht ganz unerheblich.
Die kennen sich auch.
Ja.
Und das war sehr schön, die ist zu Besuch gekommen und dann haben wir darüber gesprochen und dann bin ich zu deinem Großvater und zu deiner Großmutter, habe ich sie besucht. Die wohnen genau über uns.
Und, über uns heißt höhenmäßig.
Genau.
Nicht? Also
in der Straße
nicht
über uns.
Haus,
Nein, über uns. Ein Haus über uns.
Sozusagen. Ja, ihr müsstet doch alles erzählen. Ich verstehe euch gar nicht. Ihr müsst es mal ein bisschen genauer machen.
Ne? Ich sage jetzt gar nichts mehr, wie wär's. Auf jeden Fall habe ich dann das Buch zum ersten Mal gesehen, habe auch mit deiner Großvater und deiner Großmutter gesprochen. Die Zeit dazwischen heißt es und du hast zwei Bücher. Ne?
Ja, also im Endeffekt, der erste Stand des Buches heißt 2621 Kilometer Erinnerung und jetzt sind wir dann bei 9600
und, das habe ich reingesetzt, also es sind ein paar Kilometer dazugekommen.
Das ist die Strecke, die dein Großvater im Zweiten Weltkrieg lief, beziehungsweise fuhr.
Zurückgelegt hat.
Oder im Endeffekt zurückgelegt hat und nicht nur die Zeit des Zweiten Weltkrieges, sondern von seinem Einzug als Soldat über eben die komplette Kriegszeit, die Kriegsgefangenschaft und dann auch seine Flucht nach Hause. Also wirklich vom Verlassen Markdorfs bis zur Wiederkehr zurück nach Markdorf.
Darf ich noch hinzufügen, dass die Frau gar nicht in Markdorf geboren ist, wie du, Gertrud, sondern...
Im Schwarzwald.
Ja, das habe ich nachrecherchiert.
Genau. Aber sehr lange in Markdorf gelebt, bis es mich dann nach Kassel verschlagen hat, jetzt vor 7 Jahren.
Wir sind Heimatvertriebe, müssen wir jetzt mal richtig sagen.
Ja.
Mich hat es ja auch nach Kassel vertrieben. Ja. Auch wegen Studium, du auch.
Ne? Genau.
Also gemeinsames Schicksal. Ich habe auch eine Geschichte geschrieben. Ich habe nämlich den Weg meines Onkels, auch aus Markdorf, der Reinhold Zurell, dessen Weg im Zweiten Weltkrieg von den Gebirgsjägern war, habe ich auch verfolgt und habe seine ganzen Briefe an seine Frau und damals seine Verlobte dann ausgewertet. Ich habe die alle geschenkt gekriegt. Und habe viel mit meinen ganzen Verwandten darüber gesprochen und habe das auch aufgeschrieben. Es ist auch publiziert. Ja, also wir haben eigentlich ein ähnliches Projekt, weil die waren ja auch an den ähnlichen Stellen.
Ja, genau. Also sogar eine ähnliche Kompanie dann, glaube ich.
Ich habe jetzt meinen Text nicht mehr ganz im Hirn. Der war Gebirgsjäger.
Dein Onkel war in Jugoslawien, aber der andere war eben...
Genau, also mein
Opa. Er war genau da, wo der Opa auch war.
Mhm. Ja. Dann ja. auch, genau, im Kaukasus.
Im Kaukasus, genau, oben in den Gebirgen.
Der Osten.
Im genau. Gefrierfleisch Winter und
ja.
all diese Sachen.
Was hat Kuba, was hat euch beide denn geritten, diese Geschichte verfolgen zu wollen? Kann man das rauskriegen, warum das so ist? Also ich meine, klar, man kann Familiengeschichte schreiben, aber was hat das mit dieser Kriegsgeneration zu tun? Also was hat man damit zu tun? Fragezeichen.
Also ich glaube, bei mir war so dieser ausschlaggebende Punkt eine Geschichte, im Endeffekt die Geschichte der Flucht meines Großvaters, wie er zurück zu meiner Großmutter gekommen ist. Also wirklich als eine Art...
Also er wollte nach Hause.
Happy End, genau. Er wollte nach Hause, er wollte zurück zu meiner Oma und hat das dann gewagt zu fliehen, obwohl die Chancen eben sehr gering war. Und diese Flucht tatsächlich auch geschafft, von Rumänien ausgehend, also von der Kriegsgefangenschaft über verschiedene Länder.
Also war das für dich eine Liebesgeschichte?
Nee, genau, das war erstmal so dieser Ausgangspunkt und die Idee, die Geschichte, die ich seit meiner Kindheit mitbekommen habe. Und dann, als ich jetzt vor 3 Jahren wieder über seine Aufzeichnungen gestolpert bin, habe ich ihn dann auch viel dazu befragt und interviewt und fand das unglaublich spannend und habe aber auch gemerkt, dass es bestimmte Punkte gab, an denen ich nicht weitergekommen bin, also wo dann die immer selben Geschichten zum Teil mir erzählt wurden, zum Teil auch Geschichten natürlich unglaublich.
Wahrscheinlich?
Nee, das gar nicht, aber eben sehr subjektiv, also bestimmte Erlebnisse einfach vergessen und verdrängt oder natürlich nur eine Seite gesehen.
Wie konntest du das kontrollieren, wenn ich mal...
Das kann man überhaupt nicht kontrollieren, aber natürlich hat man zum einen ein geschichtliches Gedächtnis, also was einem im Unterricht beigebracht wird über den Zweiten Weltkrieg. Und dann gibt es natürlich noch das subjektive Familiengedächtnis. Und dieses Familiengedächtnis beruht viel mehr auf irgendwelchen Heldengeschichten, während Erzählungen. Und dieses geschichtliche Gedächtnis ist viel mehr dann auch die Gräueltaten des Krieges. Und diese zwei Ebenen habe ich nicht wirklich zusammengebracht und bin dann losgezogen und habe eben unterwegs an den verschiedenen Stationen, an die ich eben aus den Aufzeichnungen meines Großvaters entnommen habe, andere Personen, Zeitzeugen gesucht, die mir unterschiedliche Sichtweisen erzählen konnten. Also die zur selben Zeit an demselben Ort waren und aber anderes erlebt haben. Und diese verschiedenen Verflechtungen von der Geschichte ergeben für mich eigentlich so ein besseres Gesamtbild von dem, was tatsächlich an diesem Ort passiert ist.
Wobei Wahrheit da auch nicht rauskommt.
Nee.
Also man kriegt es nicht objektiv. Man kann Fakten sammeln.
Das ist das Spannende.
Und ich weiß bei mir, ich war in der Slowakei, in den Bergen. Also in der Slowakei ist mein Onkel gestorben, wie man sagt, gefallen, als wäre er gestolpert. Der ist halt erschossen worden und ist dann daran, also an dem Schuss, an der Granate gestorben, dann in der Slowakei. Und da war ich dann auf dem Pass. Ich steige gern Berg oder wandere vielleicht Berg, da war es gestiegen. Und da kam ich eben an so ein Denkmal für gemeuchelte Russen und Slowaken vom Widerstand. Und dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt, oh Gott, wenn da jetzt der Onkel Reinhold dabei war. Also wenn der jetzt die erschossen hat. So, also da kamen schon auch sehr seltsame Gefühle raus. Ich war jetzt nicht an allen Orten, das hatte ich vor. Darum finde ich das toll, dass du an die Orte gefahren bist und auch die Fotos dazu. Also du hast eigentlich neue Dokumente entwickelt für eine alte Geschichte, die eigentlich bei deinem Großvater ja schon abgeschlossen war.
Ja,
gell?
Also definitiv, mit der er sich sehr viel beschäftigt hat und die jetzt aber auch in den letzten Lebensjahren von ihm schon auch nochmal verstärkt irgendwie so hervorgekommen sind, diese Geschichten. Und auch also körperliche Symptome, die er zur Kriegszeit hatte und die sich dann jetzt wieder übertragen haben. Also
Moment.
Er hat nochmal die Krankheit gekriegt, die er im Krieg hatte.
Genau.
Jetzt wird's ja völlig verrückt.
Ist die Malaria wieder ausgebrochen, die er sich damals im Kaukasus zugezogen hat. Die dann 50 Jahre still oder 60 Jahre geschlummert hat und jetzt wirklich in den letzten Jahren.
Ja, dass ich nochmal quasi, es kam alles nochmal hoch. Die Krankheit, die Geschichten.
Das ist ja Wahnsinn.
Wobei ich halt oft gemerkt habe, ich habe viel mit den Männern nach dem Krieg gesprochen, weil eigentlich hat niemand mehr mit ihnen gesprochen.
Ja, sie haben selbst auch nicht gesprochen.
Doch.
Das weiß ich von meinem Vater.
Dein Vater hat nicht gesprochen, mein Vater war nicht im Krieg.
Keinen einzigen Ton haben die über das, was im Krieg, und ich musste in den Wohnzimmerschrank einbrechen, ohne dass ich es wusste, was da liegt, und da haben die Kriegsalben mit den ganzen Toten drin gehabt. Das war für mich ein echter Schock. Und ich konnte mit meinem Vater nicht sprechen und mein Vater konnte mit mir nicht sprechen. Und es war eigentlich ganz normal, dass niemand in den 50ern und 60ern miteinander über das gesprochen hat. Das war ganz normal, oder?
Ja, das weißt ist du deine auch? Sicht. Ja. Bei mir war es nicht so. Bei mir war es so, dass die Leute die Geschichten nicht mehr anhören wollten.
Ach, das du kommt
mit
doch
deinem
jetzt.
Krieg.
Das
Lass mir mit deinem Krieg in Ruhe.
Ja.
Ich möchte nichts mehr davon hören und so weiter. Das war eigentlich eine der, also das habe ich in vielen Familien erlebt und ich war immer die Einzige, die sich dafür interessiert hat. Was haben die erlebt? Was haben die da gemacht? Warum
aber was hätte man da austauschen sollen? Zum Beispiel, also das ist ja jetzt
Helde-Geschichte.
Die Helena-Geschichte.
Nein, Helena,
nein,
du hast ja gesagt.
Das ist aber der Großvater gewesen, ne? Das ist noch
das
meine
ist
Generation
bei allen
vorher,
so.
Oder?
Ich
bei,
glaube,
das ist die Generation. Ja? Das ist die Generation deines Vaters, meines Vaters, der nicht im Krieg war, und so weiter, meines Onkels, meiner Onkels.
Ich glaube auch, dass es einfach, also für mich jetzt sehr viel einfacher war, eben in einer anderen Generation und nicht wertend daran zu gehen, sondern mir einfach die Geschichten zu sammeln. Also ganz, ganz viele unterschiedliche. Und dadurch, dass es so viele unterschiedliche Nationalitäten waren, eben dann doch wieder irgendwie der Wahrheit so ein Stückchen näher zu rücken, wenn es die denn überhaupt gibt. Und wahrscheinlich auch das, was du dann meintest, dass sie nichts mehr von hören wollten, weil es auch schwierig war, das kritisch zu hinterfragen oder so, könnte ich mir vorstellen.
Auch nicht vorstellbar. Das heißt, viele haben das ja wirklich als ihren ersten großen Weltausflug. Ich war in der Welt, ne? Also das gibt's auch, so ein Aspekt. Das war ein tolles Unternehmen und wir haben, weiß Gott, ich war bis um Oral und noch weiter und so weiter. Also da gibt's da ganz viele Stellungnahmen. Das war toll mit den Kameraden und so weiter. Also Heldengeschichten,
ja,
Heldengeschichten.
Die Männerheldengeschichten, ja,
die erzählt worden sind. Und es gab auch ganz erbärmliche Geschichten, die nicht erzählt worden sind. Oder auch schreckliche Geschichten, die nicht erzählt wurden. Die sind ja alle traumatisiert zurückgekommen. Kann man gar nicht anders sagen. Oder sie sind eben nicht zurückgekommen, wie in meinem Fall.
Ist das, was ist der, Helena, was ist der Trieb, sich dahinter zu klemmen? Kann man das so fragen?
Kann man definitiv so fragen. Und also ich glaube, es sind zwei verschiedene oder wahrscheinlich ganz viele verschiedene Triebe, aber so der eine wichtige ist schon, einen Teil der Familiengeschichte besser zu verstehen.
Ja.
Und der andere, dass ich als Fotografin das Gefühl habe, auch eine gewisse Verantwortung
zu
tragen.
Eine Verantwortung.
Das finde ich toll.
Darf
ja.
ich das nochmal wiederholen?
Ja, bitte.
Eine Verantwortung zu tragen.
Für das Abbilden.
Ja, aber halt auch, also vielleicht sogar auch als deutsche Fotografin, dann nochmal im Speziellen mich mit Geschehnissen unserer Vergangenheit, meiner Geschichte auseinanderzusetzen und Dinge auch aufzuzeigen, eben auch kritisch aufzuzeigen oder ja, also genau, ich würde mich jetzt gar nicht nur als irgendwie eine reine Bildjournalistin verorten, sondern die ganze Arbeit hat auch noch ganz viele verschiedene Aspekte mit drin. Trotzdem habe ich versucht, einen ehrlichen Umgang damit zu finden.
Darf ich, dann frage ich nochmal nach, eine kritische Fotografin? Das ist eine schwierige Frage, ich weiß das. Darf ich nochmal nachfragen, wie man das macht?
Also wie man das macht?
Das ist ja erstmal ein technisches Problem.
Man braucht auf jeden Fall eine Kamera.
Das ist schon mal klar.
Was hast du für eine Kamera?
Ich habe eine Nikon, eine digitale Spiegelreflex, mit der ich mittlerweile eigentlich fast nur noch fotografiere. Ja, ich würde mich tatsächlich zwischen Journalismus und der Fotografie auch so in gewisser Weise dann auch verorten. Und viele Themen, mit denen ich mich beschäftige, sind Themen, die dann auch sozialkritische Aspekte eben haben. Also hier einen sozialkritischen Aspekt, der mehr in der Vergangenheit liegt, aber eben auch andere
also
Themen.
Also Kriegsgeschäfte sind.
Genau, aber es ist Sujet. Jetzt auch ein anderes Sujet, gerade die Europapolitik, wie man mit Migration umgeht.
Also du kannst Europa abbilden.
Nee, ich kann nicht Europa Herr Reuter, abbilden.
Lassen Sie sie doch bitte mal sprechen, Herr Reuter.
Ja, wirklich ernst. Frau Salm, sie ist nicht aufs Maul gefallen.
Also, ja, ich habe.
Sie kommt ja nicht aus Maulbronn, sondern.
Nee, genau. Also ich kann Europa nicht abbilden, aber ich kann verschiedene Bewohner Europas zu Wort kommen lassen oder ich kann in Indien Frauen zu Wort kommen lassen, die misshandelt wurden.
Stimmt, die Schiene haben wir noch gar nicht.
Ja, genau, also es sind viele verschiedene Themen, die mich interessieren und die ich für wichtig erachte und die ich versuche dann auch die Öffentlichkeit
aber
zu bringen.
Also bist ich würde einen
Moment, darf ich mal?
Frau Salm, sie ist ausgewichen, wie sie das technisch macht. Kritisch zu filmen, das kritisch zu abzubilden.
Das ist, glaube ich, eher erstmal meine Haltung als solches und dann sind meine Arbeiten oft gar nicht wirklich, also sie sind jetzt keine reine Pressefotografie, sondern im Endeffekt mit dieser Arbeit jetzt wieder darauf zurückzukommen, über meinen Großvater sind das Fotografien, die sehr, also die mehr eine Stimmung widerspiegeln. Es sind Landschaftsaufnahmen und es sind Porträts.
Ich beschreibe sie auch gleich mal, ja, weil die sind wirklich beschreibungswert. Schön. Also die Landschaften, du hast dich ja in die Zeit auch, in der dein Großvater gelaufen ist. Das heißt, es sind ja viele Winterfotografien dieser russischen Landschaft. Also
ganz Landschaft. Unterschiedlich. Also ja. Es ist wirklich von Deutschland, Österreich bis Russland und einmal zurück dann.
Genau. Ja. Und diese Landschaften sind dermaßen überirdisch. Also die sind wunderschön fotografiert, also wunderschön, ach, das ist so ein Wort.
Ja,
also die sind
ja
einfach,
du darfst, Kerber,
ja,
du
nee,
darfst.
Sie sind sehr schön fotografiert. Sie haben eine unglaubliche Stimmung und Konzentration und es ist immer etwas drin, wo eine wahnsinnige Spannung, sich eine große Spannung aufbaut. Das sind die Landschaftsfotografien, wo man denkt, aha, da war der also. Das ist sicher nicht sein Blick gewesen auf die Landschaft, die war etwas
Nein,
anders, aber
ich auch nicht, ja.
Dein Blick auf die Landschaft, wo dein Großvater war. Und dann sind es Menschen, das sind eigentlich Porträtfotografien. Das sind die Menschen, die du dann auch interviewt hast. Sehr schöne, stille Porträts. Man sieht die Umgebung, wo die Menschen leben, man sieht die Menschen selber. Auch in so einer eine Frau zum Beispiel, die eben nur den Rücken zuwendet und denkt, man sieht die weißen Haare und den Rücken und das Bett und den Vorhang. Und sonst sieht, aber man weiß sofort eine ganze Geschichte da drin.
Ne? Ja, also ich kann ja mal einfach so meine Intention oder wie ich das jetzt versucht habe, in dieser Arbeit rüberzubringen. Aber es ist schön, wenn du das so beschreibst. Also es war mir sehr wichtig, durch die Landschaften, zwar Landschaften zu fotografieren, die an den einzelnen Orten waren, die zum Teil auch eine Wichtigkeit haben, wie der Bahnhof, von dem mein Opa dann geflüchtet ist, oder das Krankenhaus, wo er sehr lange als Kriegsgefangener war. Aber zum einen sind die Orte nicht benannt in diesem Buch und zum anderen wollte ich eine Stimmung transportieren und also mit diesen Landschaften eine Art Zeitlosigkeit auch darstellen. Und aber auch dieses Gefühl, was dann natürlich wieder mein, also erstmal subjektives Empfinden als Helena ist, wie ich mir vorstelle, wie so eine Kriegszeit, was die für ein Gefühl auslösen kann.
Wie ich da gewesen wäre?
Nee, das gar nicht, sondern das sind ja auch viele Landschaften, die sehr karg und trist und kalt rüberkommen und also wie ich mir vorstelle, dass ich mich in so einer Kriegszeit gefühlt hätte, vielleicht eher. Also es sind eher Stimmungsbilder und also die als eine Metapher stehen für was. Gleichzeitig sind sie natürlich auch als Landschaft, so wie auch die Personen, aber auch diese Landschaften haben ja diese Zeit miterlebt vor jetzt über 70 Jahren. Und bei den Porträts war es mir wichtig, dass es einen Bezug gibt zur Vergangenheit. Also, dass diese Porträts zwar im Jetzt fotografiert sind, aber in diesen Gesichtern und in dieser Ausdrucksgestalt von den Personen sich eben das Erlebnis oder Erlebnisse aus der Vergangenheit widerspiegeln. Also dass es auch da so eine Verbindung gibt zwischen jetzt und früher.
Und dann kommen auch in den Porträts nochmal tatsächlich die Unterschiedlichkeit. Die Unterschiedlichkeit der Menschen und ihre Kultur, das kommt sehr deutlich raus. Also es beginnt ja mit dem Foto deines Großvaters, ich glaube, in der Jacke, in seiner Soldatenjacke, genau, in der er zurückgekommen ist, sozusagen.
Ja, die er sich da gerade so am Abstreifen ist. Das ist auch die Jacke, wo er sehr beinahe tödlich eben, aber dann, oder sehr schwer verwundet wurde, also mit die schwerste Verletzung, die er erlitten hat. Und ja.
Und deine Großmutter und dein Großvater haben mir noch erzählt, dass eine Zigeunerin ihm vorausgesagt hat, dass seine Flucht gelingen wird.
Genau. Also
und dass er...
Das hat ja mal Sinn, oder?
Und er sich daraufhin gewagt hat zu gehen, ne?
Ja, also es war eine Frau, die mit ihm in diesem Krankenhaus, in dem er dann gefangen war und sie auch im Keller eingesperrt war und die ihm seine Zukunft gelesen hat, dass der Weg nach Hause frei für ihn sei und ein Mädchen mit schwarzen Haaren auf ihn dort wartet. Und ja.
Das ist ein Ding.
Ja, also das sind so Beflügelungen. Es ist eine unglaublich schöne Geschichte auch.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Und die Technik des Abbildens von etwas nicht Abbildbarem haben wir jetzt noch nicht so ganz erforscht. Aber ich glaube, ich habe verstanden, dass es dafür keine Gebrauchsanweisung gibt. Ja, habe ich das richtig verstanden?
Nee, also Gebrauchsanweisung gibt es in der Fotografie überhaupt gar nicht. Und es ist
also legen Sie den Film ein oder machen Sie den Chip fertig?
Nee, aber dass Sie, Helena, diese Beschreibung hat mich jetzt etwas überzeugt, dass man durch indirekte Darstellungsmethoden, also indem man zum Beispiel eine Stimmung versucht zu zeigen in einer Landschaft und dass man dadurch eine Erinnerung provoziert, die gar nicht die eigene ist. Das ist ja verrückt, nicht?
Genau.
Also das ist ja die Erinnerung des Großvaters sozusagen. Das ist ja quasi eine absurde Hineinversetzung.
Das ist meine Interpretation seiner Erinnerung.
Genau, und das ist nämlich...
Das ist eine Technikanweisung, ich übrigens meinen.
Ja, das ist eine Technik, das ist auch beim Schreiben. Also ich habe ja nur geschrieben und auch ein bisschen gefilmt dabei. Ich habe meine Tante interviewt und auch meine Mutter und so weiter. Ich habe beim Schreiben große Schwierigkeiten gekriegt. Ich habe die Briefe ausgewertet, viel gesprochen mit allen, also mit allen Geschwistern, die noch lebten und so weiter. Und ich habe immer, je tiefer ich in das Thema reingekommen bin und ich habe dann auch Bücher gelesen von Generälen und so weiter, die diesen ganzen die Kampfhandlungen beschrieben haben und habe dann auch weiß der Geier mit Militärarchiven korrespondiert. Und je tiefer ich da rein... Ich habe richtige Schwierigkeiten gekriegt. Die erste Phase war, ich habe mich geekelt. Also habe ich angefangen, auf den Onkel einen Hass zu entwickeln.
Eine Nazi-Gänsehaut.
Ein Hass, das war so was ganz Seltsames. Also das war der Abschluss, als ich es schon geschrieben hatte, am Schluss des Schreibens. Das sollte publiziert werden, ich musste also irgendwann zu Ende kommen. Und das ist auch publiziert worden und am Schluss hatte ich einen solchen Hass. Und als das
auf was denn eigentlich?
Auf Onkel Reinhold. Ich dachte, das war ein richtiges Nazischwein. So, und dann habe ich eine Zeit gebraucht, bis ich dann gemerkt habe, ach du Schande, ich bin dem ja so ähnlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
In was denn bitte?
Idealistisch. Raus aus den Zusammenhängen dieser engen Familie, aus dem Dorf raus. Völlig nach außen gehend, was völlig anderes wollend. Oh Gott, oh Gott. Die zweite Phase.
Er hat es geschafft.
Mit der
Quittung dafür.
Er musste sterben. Ja. Und wollte, in der Phase wollte er, glaube ich, nicht sterben, ist dann gestorben. Und dann die dritte Phase bin ich eigentlich jetzt erst. Das heißt, ich werde das nochmal völlig anders durcharbeiten. Das hat überhaupt keinen Sinn so. Mhm. Das habe ich jetzt...
Gertrud,
aber es ist Schreiben. Es ist keine...
Es ist nicht Filmen. Es ist nicht Fotografieren, genau.
Nein, aber es ist quasi eine... das Ergebnis einer Forschung, auch eines Rausfindens, wer war der eigentlich und wo war der. Und was ich bei dir bestechend finde, dass du halt die Orte auch wirklich aufgesucht hast.
Ja, das ist wirklich erstaunlich.
Weil die Vorstellung, allein mal zu wissen, was eine Landkarte ist, und was wo wirklich da ist.
Und also wo der ist ja, Osten ist.
Das ist ja alles diffus. Ne?
Ja, ich finde, also das habe ich auch gemerkt, während ich dann zum Beispiel im Kaukasus war. Ich hatte mir diesen Kaukasus, also diese Gegend.
Etwas kaukasischer vorgestellt.
Genau, total, wirklich total unwegsam und mit meterhohen Bergen und total, und das war es für die Soldaten und mein Großvater auch gewesen, aber im Endeffekt
war dieser
Hügel, auf dem wir dann da standen, das war einfach nur so ein
Hügel wie jeder andere.
Ja, ein bisschen höher jetzt hier als irgendwie der Herkules, aber es war noch kein Hochgebirge oder irgendwas.
Tatra oder aber es geht sehr hoch im Kaukasus.
Es geht dann schon sehr hoch, aber da, wo mein Großvater war und wo er eigentlich beschrieben hat, was für ihn schon so unglaublich, also undurchdringbar war eigentlich dieses Gebirge und wild
haben die das gefunden. Ne?
Genau. Und
der wilde Osten.
Aber wahrscheinlich mehr aufgrund der Kampfhandlungen und weniger aufgrund von dem,
und
wie
weil da lauter Bolschewiken, gesessen haben, darf ich denn mal dazu sagen?
Naja, dazu muss ich sagen, dass also mein Onkel hat dazu geschrieben, es sind ganz junge Menschen, die sind da verbraten worden, die sind da angestürmt gegen die deutschen Soldaten und die sind niedergemäht worden ohne Ende. Also ohne irgend richtige Waffen, also Kinder und Jugendliche, das ist nicht zu vorstellen, was da abgelaufen ist. Und die waren natürlich eingeschneit auch, die waren ja...
Und das war zum Teil auch auf beiden Seiten. Also auch genau dort, wo dann auch mein Opa verwundet wurde, gab es dann auch eben so Himmelfahrtskommandos, also eigentlich so Selbstmordkommandos, dass dann, weil um diese Bergkuppen gekämpft wurde und in bestimmten Stellungen man dann eigentlich überhaupt gar keinen Schutz hatte und es komplett willkürlich war, wer dann irgendwie überlebt oder nicht. Also es war, glaube ich, ein unglaublich schwer umkämpftes Gebiet und für jede der Seiten grausam und schrecklich. Und aber das Spannende dabei fand ich dann wiederum zu merken, dass die Vorstellungen und Bilder, die ich dann in meinem Kopf entwickelt hatte, dem überhaupt gar nicht wirklich entsprochen hatten, obwohl ich auch im Winter dort war und
war das sozusagen gemütlich dann?
Für mich natürlich, ja.
Also die Landschaft außerhalb der Kriegszeit ist eine andere Landschaft wie innerhalb der Kriegshandlung.
Ja,
okay.
Genau.
Und die Ausgeliefertheit ist was anderes. Also ich habe mir da auch, ich habe die Fotos gesehen. Also ich glaube, du hast sicher auch viele Fotos gesehen oder hat dein Großvater keine Fotos gesehen?
Er hat nicht so viele. Nee, ich habe ein paar gesehen, aber dann auch... tatsächlich dann eher in entspannteren Situationen.
Ja, auf den Fotos sehen die ja immer alle aus wie Urlauber, gell?
Ja, genau.
Gerade mal mit einer Frau links, mit einer Frau rechts und mal Zigarette im Mund.
Einmal beim Baden.
Genau. Und einmal oben mit Skianzügen und so.
Einmal auf dem Abort. Ich habe noch Fotos bei meinem Vater habe ich Fotos, wo sie kacken. Ja, ganz einfach.
Herzlichen Dank.
Naja, nun, mit dem der sogenannte Donnerbalken, sagt euch vielleicht etwas. Nein, nicht.
Ja, also die Fotos sind natürlich
aus wie im Frieden, also alles. Fast
aus
die Hälfte davon.
Frieden und im Urlaub. So sieht es aus.
So, meine Damen.
Jetzt machen wir mal Musik.
Wir haben also... Ich muss schon sagen, das ist eine aufregende halbe Stunde gewesen. Und ich versuche mal, den Rechner anzuschmeißen. Ich weiß nicht, ob es geht. Sonst muss ich eine Ersatz...
Ja, probieren Sie es doch, Herr Reuter. Was ist das für eine Musik jetzt?
Das müsste, wenn es klappt, die Musik vom Großvater sein.
Genau, also ich habe das Lieblingslied meines Großvaters
mitgebracht. Halt, ich gucke mal eben.
Mitgebracht.
Halt.
Also Herr Reuter geht jetzt weg vom Mittwoch. Du kannst ruhig weitersprechen.
Das ist jetzt auch
da steht drauf,
instrumental.
Das Orchester, ja.
Und es ist das Wolga-Lied. Und
dann passt das, ne?
Ja, es passt jetzt auch
das
sehr
Wolga.
Gut. Und es ist natürlich für mich auch wieder sehr zwiespältig, dieses Lied.
Ja, weil es an der Wolga spielt.
Genau, aber es passt dann trotzdem auch sehr gut. Es
Wenn es klappt, also Michael hat mir versichert, unser Supertechniker, dass ich das brauche, nur anzuklicken.
Vorwärts und nicht vergessen.
Gertrud.
Ja.
Nun mach mal. Hm? Ja.
Jetzt klickt er. Mal sehen, ob es was wird.
So, meine Damen und Herren, in der Freisprechanlage sind wir wieder einmal an die Grenze eines Musikstücks geraten. Die Ambivalenz, würde man es nennen, glaube ich, gut verstehen. Das ist ein Wolga-Lied, ist schon so ein Hammer, ja?
Ja, also, das ist da ist der Soldat am Wolga-Strand.
Ja, da sind wir.
Ja, es ist eine Generation, es sind zwei
Reich
Generationen.
An eine Grenze geschossen, ja.
Mhm. Ja, das sind zwei Generationen dazwischen.
Ja, das sind zwei, das ist interessant, ja. Das sind zwei. Also ich wäre jetzt direkt abhängig von dieser Generation und du wärst jetzt zweit abhängig, sozusagen. Nein, es ist aber erstaunlich, dass man sich darum kümmern muss und dass es offensichtlich über mehrere Generationen ausgeschwitzt werden muss. Das heißt, der Krieg muss aus uns raus, oder? Kann man das so sagen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob aus uns raus. Ich finde, dass er immer wieder ins Bewusstsein und in jeder Familie auch.
Und dies und das. Genau. Ja, okay.
Aber nicht nur das, sondern auch der Krieg in der eigenen Familiengeschichte. Also um sich wahrscheinlich auch so Konflikte wie Afghanistan und so weiter dann nochmal da besser einfühlen und das verstehen zu können. Dasselbe finde ich auch ein ganz spannender Zusammenhang zwischen der Migrationsgeschichte und dem, wie eigentlich die Deutschen selber in der Zeit des Zweiten Weltkriegs so eine unglaubliche Welle und Migrationswelle ja vollzogen wurde.
Wir haben eine Osterfahrung gemacht.
Ja, genau, aber man hat auch eine Vertreibungserfahrung gemacht und die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, irgendwo flüchten zu müssen und jetzt dann wiederum auch darauf bezogen, wie man jetzt Leute behandelt, die hierher kommen.
Es gab ganze Kolonien. Ich erinnere mich, in München habe ich für die Stadt Reinigung gearbeitet und die hatten nämlich Frauen aus Eching. Eching ist ein Vorort von München. Und die haben den Dreck aufgesammelt an den Mittelstreifen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt.
Und was waren das für Nationalitäten?
Ja, die waren das waren Vertriebene, wie man
Heimatvertriebene.
Sagt, ja? Die hatten ganze Kolonien in Eching und die hatten auch so Straßennamen. Das heißt, das waren die, die nun wiederum zu uns gekommen waren.
Danziger Straße. Und die gibt es ja in Markdorf auch.
Ja, das natürlich.
Heißt, und ich bin ja jetzt noch die Generation deiner Mutter, allerdings ein bisschen älter. Und bei uns war es noch so, dass man mit den vertriebenen Kindern nicht gespielt hat.
Ja,
die waren da unten in der Siedlung.
Und wir waren da oben. Ja.
Und das hat mich aber überhaupt nicht interessiert. Wir sind alle, wir haben uns an diese Regeln nicht gehalten. Wir waren da immer unten. Und die waren, also wir waren mit befreundet. Aber normalerweise hat man nicht mit uneheliche Kinder und nicht mit mit Flüchtlingskinder gespielt.
Hm. Ja, und im Endeffekt ist es einfach so eine Hoffnung da, dass man vielleicht doch irgendwann aus einer Geschichte auch bestimmte Aspekte mitnimmt, davon lernt oder sich darüber hinwegsetzt.
Genau. Schützen, dass der Krieg aus den Körpern rauskommen muss. Also ich habe zum ersten Mal, als ich über die Gaststätten und Brauereien Kassels geschrieben habe, da wurde ich für das Kassel-Lexikon engagiert. Und ich hatte mit dieser Stadt überhaupt keinen Kontakt. Mit der Stadt Kassel. Und dann habe ich mal gemerkt, dass die ganze Innenstadt wirklich zerschmissen worden ist.
Das heißt, du hast mal kapiert, ne?
Da ist nichts mehr. Es ist nichts mehr, was irgendwie die Älteren, die hier noch gewohnt haben, irgendwie daran erinnern kann. Ich meine, dass die Kirche noch stehen geblieben ist mit dem komischen Turm und so weiter, okay. Aber der Rest ist abrasiert, wie mit einem Messer kaputt gemacht, und wenn man das mal kapiert, dann merkt man auch, was in den Körpern der älteren Menschen noch sitzen muss. Das hast du ja nun eben erforscht, nicht? Also jetzt eine Generation vorher, aber egal.
Was heißt aber egal?
Das aus dem Körper, nein, es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt zwei Generationen auseinander ist. Aber sie hat das gemacht und das finde ich ein ganz tolles Projekt. Also ich bin erstaunt. Und dann mit den Bildern.
Gut, ich würde gerne nochmal, du hattest ja vorher eine Frage gestellt und die war ja einmal, was hat es bewirkt oder was bewirkt sowas? Also du hast die Hoffnung, dass sozusagen etwas sich aufweicht und dass etwas genauer gefasst werden kann. Das war übrigens meine Hoffnung auch, dass man diese Sache mal wirklich anschaut. Und dass man mal wirklich mit den Menschen spricht und dass man mal wirklich in Dialog kommt. Und dass man in der Familie auch darüber spricht. Was ist passiert in deiner Familie damit?
Also ich habe das Gefühl, dass es was bewirkt oder bewirkt hat, ist vielleicht das Falsche, bewegt hat.
Bewegt.
Bewegt,
ja. Bewegt ist eigentlich richtiger.
Und ganz unterschiedlich. Also meiner Mutter hat es unglaublich gut getan. Für sie war das auch wie eine Art zu einer Versöhnung oder ein Schritt, den sie selber nicht tun konnte, weil bei ihr auch eher die Vorwürfe viel mehr oder die unbeantworteten Fragen, die sie aber auch nicht stellen konnte, die auch nicht beantwortet wurden.
Also das Schweigen sozusagen.
Genau, das Schweigen so im Vordergrund stand. Bei mir selber hat es, glaube ich, einfach zu einem größeren Verständnis geführt schon auch. Also dadurch hat natürlich mein Großvater vielschichtigere Gesichter angenommen. Also gab es immer noch zum einen das liebende Gesicht meines Großvaters, aber natürlich auch das Gesicht, das er als Soldat und auch er, der zum Teil eben sehr, sehr schlimme Dinge in diesen Regionen...
War er gläubig? Nazi-gläubig? Oder wer macht's gläubig? Also es sind ja mal zwei verschiedene Sachen, glaube ich. Ne? Es gibt Unterschied, ja, dass die Leute an den Sieg glauben wollten oder an den anderen Sieg. Also es gibt ja zwei Siege.
Genau, also im Endeffekt war es für ihn schon klar, dass Deutschland gewinnen muss und wird, das auf jeden Fall. Und aber das ist ganz schwierig bei meinem Großvater zu fassen. Das ist vielleicht auch so ein Ding, weshalb ich diese vielen unbeantworteten Fragen bei mir auch waren und ich dann losgezogen bin. Mhm. Ich hatte es nicht das Gefühl, dass er seine Ideologie komplett dahinter stand und danach das alles auf den Kopf gestellt wurde, aber da sehe ich mich selber, also reflektiere ich mich selber auch kritisch. So, ist das dann wieder das Bild, das ich von meinem Großvater haben will? Mhm. Oder ist das das Bild, dass es wirklich, was wirklich bei ihm so war? Und
Das ist ja nicht unterscheidbar. Das ist ja, du hast ja dann, im Grunde bist du ja auch Historikerin dann und kannst ja nicht entscheiden, ob es nun dies oder jenes war.
Nee, aber natürlich als Familienangehörige habe ich noch einen viel unkritischeren Blick, als wenn jetzt wirklich eine Historikerin dahin kommt und ganz.
Ja, du bist eine teilnehmende Beobachterin, sagt man manchmal.
Genau. Ja, und der Blick ist ja ein völlig anderer. Das ist kein kühler Blick, das ist ein teilnehmender,
genau,
das ist ein empathischer, Blick. Ein emotionaler Blick und auch ein betroffener Blick. Genau. Weil das ist ja dein Großvater und das ist deine Familie, wie es bei mir ja auch ist.
Ja. Mhm. Und also ich glaube am schwierigsten, aber für mich natürlich auch, wo ich das Gefühl hatte, jetzt rückt endlich was dahin, wo es hingehört, waren Momente, in denen ich von der einen Seite bei ihm irgendwie dann gehört habe, wie sie dann in irgendein Gefecht gezogen sind und dann aber an demselben Ort wieder gehört habe von eben dem Abmetzeln von Männer, Frauen, Kindern, Anzünden von Häusern und das waren
also
dann so
auf der Erde von Seiten der Wehrmacht. Ne?
Genau. Das, und das waren die Momente, wo ich das Gefühl hatte, da geht dann was zusammen. Also es gab auch andere Momente als jetzt diese, wo die dann auch in Erzählungen von meinem Großvater vorkamen, wo eine unglaubliche Hilfsbereitschaft dann zum Beispiel auch ihm gegenüber wieder da war, was sich dann auch in bestimmten Geschichten widerspiegelt und wo Punkte aufeinander getroffen sind, die von verschiedenen Seiten, quasi eine Münze von verschiedenen Seiten beleuchtet haben.
Und zwar von sehr verschiedenen.
Genau. Und
Nicht nur zwei.
Nee. Und das waren im Endeffekt die Momente, wo die für mich sehr, sehr wichtig waren.
Bist du dann eine Systemtheoretikerin geworden, wo du Vielheiten aufsammeln konntest?
Ja, das ist ja mit das Wichtigste.
Kann man das schon? Siehst du, und dann freue ich mich heute ganz besonders, eine Bundesgenossin zu treffen, weil die Vielblicke sind für mich auch das Wichtigste, was man überhaupt machen kann. Und sie einzusammeln und sie nicht auf einen Punkt zu bringen und jetzt haben wir aber 17 vor 7, meine Damen und Herren, und die Vielheiten, da sollten wir vielleicht mal auf ein anderes Thema umschalten. Frau Salm, geht das? Weil die Frau Helena Schätzle, die wir hier zu Gast haben, ich darf es nochmal erwähnen,
in der Freisprechanlage
auch Fotos macht, die zum Beispiel so merkwürdige Dinge einfangen wie Wirtschaft. Stimmt das? Habe ich das richtig gelesen? Ich schalte jetzt mal ganz schrecklich um.
Okay. Ich versuche mal die Überleitung.
Es ist eine Fotografin.
Du hast viele Themen bearbeitet, freie Projekte, aber auch Auftragsprojekte. Ich höre mich übrigens ganz schlecht im Moment.
Du hörst dich ganz schlecht.
Auftragsprojekte. Ja, gut, dann kann ich dich lauter machen. Und dabei zum Beispiel Brand 1 hast du mitgearbeitet. Ja, das ist eine Zeitschrift, die ich sehr schätze. Ist eine sehr interessante Zeitschrift, die sich mit Wirtschaft und Kultur auseinandersetzt. Und da hast du Fotografien?
Genau, da habe ich fotografiert. Das war eine Auftragsarbeit habe ich mehrfach fotografiert für sie, aber die dann oft auch wieder in persönliche Projekte übergegriffen hat. Also ich habe einmal für sie in einem Slum in Bombay fotografiert, der gleichzeitig eine unglaubliche Wirtschaftskraft darstellt, hat 1 Million Einwohner. In Bombay, genau, ja. Aber also dieser Slum innerhalb der Stadt Dharavi. Also es ist im Endeffekt für mich ein riesiges Industriegebiet und es widerspricht dieser Sichtweise, die man gängigerweise auf einen Slum hat. Also es ist eine riesige Kaufkraft dort vorhanden, es ist aber beinahe jeder Unternehmer auch innerhalb dieses Slums. Gerade nicht. Und das finde ich auch unglaublich wichtig, dass man hingeht und eben halt einfach aufzeigt, wie es ist und nicht nur die Bilder, die man selber im Kopf hat,
dieses
von
Elend,
Kriminalität oder was weiß Prostitution ich was alles. Genau. Und im Endeffekt ist es ein Viertel innerhalb Bombays, das umgeben liegt wieder von sehr wohlhabenden Vierteln, sehr zentral. Die meisten Bewohner versuchen ihre Kinder zur Schule zu schicken. Es gibt Familien, die schon seit über 80 Jahren dort ansässig sind, die zum Teil sich dort sehr große Wohnungen errichtet. Also es gibt alles innerhalb dieses Slums. Und eben wieder, um auf diese Vielfältigkeit zurückzukommen.
Ja, ich bin begeistert.
Genau, finde ich das sehr wichtig in meinen Arbeiten, nicht diese gängigen Klischees dann auch zu reproduzieren, sondern halt hinzugehen und zu schauen, was finde ich da wirklich vor Ort. Und das kann ich im Endeffekt auch nur, wenn ich bei den Menschen lebe, mit denen Kontakt aufnehme, also auch hier jetzt diese Arbeit, die ich gemacht habe. Hindi, also so, dass ich mich mittlerweile ganz gut verständigen
kann. Helena, das ist ich erstarre.
Helena, ich erstarre vor Ehrfurcht, ja, muss ich auch sagen. Das ist ja unglaublich.
Ja gut, ich habe auch sehr viel Zeit dort verbracht jetzt.
Durch einen Freund wahrscheinlich.
Durch verschiedene Projekte, die ich dann dort gemacht habe.
Das ist gut.
Also das heißt, du hast lange Zeit dort gelebt. Also die Fotos können übrigens gesehen werden. Sagen wir jetzt mal die Homepage.
Das sagen wir nicht.
Das werde ich
sowieso verlinken, wenn wir den Podcast reinstellen.
Ich sage es trotzdem auch.
Na gut, okay.
Dann können vielleicht die Zuhörer gleich mal ins Internet und die Fotos anschauen. Dann wissen sie, was sie gesehen haben. Das war Helena Schätzle.
Hintereinander weg. Mit AE.
Genau. .de.
Ja.
Genau. Da kann man dann sehen. Da können Sie, liebe Zuhörer, die Fotos jetzt mal parallel sehen.
Liebe Zuschauer, schauen Sie auf der Homepage vorbei.
Ja, also das sind tatsächlich...
Moment mal, jetzt Frau Sam, jetzt bin ich mal dran. Also weil ich jetzt die Knöpfe hier drehe. Nachdem ich Frau Schätzle gefragt habe, wie sie den Krieg visuell darstellt, möchte ich jetzt an der Brand 1-Frage nochmal die Frage aufwerfen, wie man Wirtschaft darstellt. Ihr seid jetzt ins Exotische abgeglitten.
Nein, das war ja eine Reportage für Brand 1.
Nein. So kommen wir jetzt nicht hier vorbei.
Ja gut, also man das Spannende an Brand 1 ist ja im Endeffekt, dass sie sehr offen sind für unterschiedlichste Bildsprachen auch und es ist jetzt gar nicht so, dass ich dann die Wirtschaft als eine Wirtschaft darstelle, sondern ich stelle einen Ort dar, an dem auch eine Wirtschaft stattfindet.
Naja, so gleich kommen wir da jetzt nicht raus.
Doch, genau so.
Doch, genau. Also und ich stelle Personen dar, die eben arbeiten und jeder, der oder...
Das ist ja nicht Wirtschaft.
Natürlich ist das Wirtschaft. Also jeder Konsument und jeder Mensch eigentlich trägt zu einer Wirtschaft bei.
Herr Reuter, wenn Sie Ihr Lieblingsthema hier reiten wollen, dann werde ich Sie jetzt mal zurückhalten.
Ja, tun Sie das bitte.
Es ist ja so, dass...
Du hast doch gar keine Ahnung,
danke
wie man
sehr.
Wirtschaftet.
Also ich wirtschafte auf jeden Fall sehr besonnen und manchmal sehr unbesonnen. Ja, und wenn es Projekte gibt, ich habe verstanden, dass in Indien das Projekt war, also in Bombay, das Projekt war, dass die ganz kleine Strukturen, wirtschaftliche Strukturen für sich selber entwickelt haben und dadurch überleben können.
Zum Teil noch nicht mal ganz kleine Strukturen, aber es ist, also jetzt nochmal anhand von einem Beispiel, in diesem Slum gibt es verschiedene Industrie, Hauptindustriezweige vielleicht und das eine Beispiel ist eben Leute, die Plastikflaschen sammeln, also wirklich Leute, die noch nicht lange ansässig sind vor Ort, eher auf der untersten Stufe stehen, diese Plastikflaschen in eine Art Sammelstelle bringen, dann gibt es da wieder...
DDR?
gibt es Leute, die diese Plastikflaschen dann erstmal säubern, dann werden die geschreddert, dann werden die eingeschmolzen, das passiert dann in ganz vielen verschiedenen Kleinstfabriken. Im Endeffekt diese Ballen, die dann geschmolzen sind, zum Teil nach China und sonst wohin wieder exportiert werden, um daraus dann wieder Kleidung oder Plastikflaschen herzustellen und wie auch immer das dann wieder da so eingeht. Ja, und insofern ist das zum Teil, also es sind noch nicht mal nur Kleinstbetriebe. Es ist
das sind richtig groß. Also es kann auch richtig groß sein.
Genau.
Also dieses ganz, wir machen ganz klein, damit wir ein bisschen was Mini-Kredit und so weiter. Das sind ganz große Unternehmen.
Nee, es gibt einfach alles in diesem Slum.
Alles.
Also das sind 1 Million Einwohner. Das ist so groß wie
Berlin.
Ja, fast. Also Köln oder so. Oder,
ja.
Berlin.
Ja, Herr Reuter.
Ah, na gut.
Genau.
Also es was ist eine Subtown sozusagen, so eine Art.
Genau, das ist einfach ein Stadtteil, der von außen Slum genannt wird, der von den Bewohnern selber dort nicht als ein Slum bezeichnet wird, sondern als ein Stadtteil, der Dharavi heißt und wo die zum Teil sehr wohlhabend drin leben können oder auch nicht, aber das ist glaube ich, eher eine äußere Definition, diese Slum-Definition.
Du hast gesagt, dass du eigentlich, ich weiß nicht, ob das Sozialprojekte eigentlich der richtige Begriff ist. Ich glaube, das ist ja eigentlich eine Forschung der Lebensumstände und des Seins der Menschen.
In einer
und der Landschaft.
Subkultur.
Und der Umgebung.
Mhm. Also es sind einfach häufig Aspekte, die mich interessieren, jetzt an dem Slum, weshalb ich das da weiterverfolgt habe. Weil der abgerissen werden soll und da neue Wohnen, also weil das mitten in der Stadt ist, sehr viel,
lukrativ.
Die wollen,
genau,
die,
sehr
die
lukrativ.
Wollen die weg haben.
Es gibt dann so Programme, dass die Slum-Bewohner eben umgesiedelt werden, wiederum in Wohnblocks, die dann da entstehen und so weiter. Und das sind für mich diese interessanten Aspekte. Und das, ja.
Sag mal, wie greifst du dir das ab? Also
wie kommst du an die Themen oder was meinst du?
Moment, ich muss mal kurz was formulieren. Also du bist eigentlich eine Fotografin, die auch mit biografischen Themen arbeitet und die auf etwas kommt. Also das eine ist über die Familie gekommen. Der Stadtteil ist sicher nicht über die Familie gekommen. Und was wird als nächstes kommen? Also ich frage mich, wie das, dieses Abgreifen von wirklich absolut spannenden Themen, wie geht das vor sich?
Also
man muss ja auch irgendwo hinkommen zum Abgreifen.
Ja, aber es sind wirklich dann häufig Themen, die mich einfach beschäftigen und interessieren. Also momentan bin ich am Denken eines Themas, das ich mit jetzt wieder eine Mischung aus dieser Arbeit über meinen Großvater und dieser Arbeit über Migration, die ich gemacht habe, beschäftigt, nämlich im Endeffekt mit den Nazimorden und eben der Diskriminierung auch, also gegenüber
Also es Migration geht's dann drum?
Genau, also
von
es ist eigentlich gerade was noch in meinem Kopf stattfindet und wo ich es jetzt einfach brütet. Schauen muss. Genau, es brütet und da gibt es verschiedene Themen, die mich interessieren. Also überall auf der Welt, wo ich dann wieder hinkomme, in der Ukraine, wo ich in einem Studentenwohnheim gewohnt habe, was mich unglaublich interessiert, die Projekte kommen und ich glaube, wichtig für mich ist es dann auch noch, oder das auch noch irgendwie zu betonen, diese Projekte dann auch zu Ende zu führen. Also die müssen dann zu einem Ergebnis kommen. Und meistens ist das bei mir in Buchform, es können aber auch kleine Filme entstehen oder eine Ausstellung. Und genau, auch dieses Projekt von meinem Großvater, da ist zwar ein erstes Buch entstanden, aber für mich ist es eigentlich wichtig, jetzt dieses Endprodukt zu haben, wo wirklich die komplette Kriegs- und Nachkriegszeit zu einem Buch vereinigt ist und das dann als ein Endprodukt. Also dann kann ich auch diese Arbeit abschließen.
Und dann ist sie fertig, dann ist sie rund sozusagen.
Genau, und das wird jetzt hoffentlich im Juni der Fall sein.
Im Juni hast du eine Ausstellung in Markdorf, ne?
Genau, im Juni habe ich eine Ausstellung in Markdorf und wird das Buch dann parallel publiziert werden über einen Verlag.
Also jetzt darf ich mal resümieren. Also die Themen stoßen dir zu und du suchst sie gleichzeitig auf. Also das ist ja eine unglaubliche Geschichte.
Ich glaube, anders geht es im Leben nicht.
Ich halte meine Augen offen und gucke, was mich interessiert.
Sie hält die Augen offen.
Man kommt ja ins Leben rein und dann ist schon alles da und dann begegnet man manchen
Ende
Dingen.
Und am Ende geht man wieder raus. Ja.
Genau, und dann begegnet man manchen Dingen und dann drängen sich auch manche Dinge heftig auf. Es ist ja nicht so, dass man immer sucht, sondern die kommen ja alle auch.
Ja, ja, es brütet an verschiedenen Stellen und manchmal wird dann da was.
Das mit dem Brüten hat dir anscheinend gefallen.
Ja. Genau.
Ja. Nee. Ja. Ich darf ja nichts sagen, ne? Gerhard, du bist ja dran.
Also das Buch wird jetzt.
Wie könnt ihr eure Familiengeschichte jetzt so ungefähr mal, da wir jetzt noch gute drei Minuten haben.
Wir haben ganz wenig Musik gespielt.
Wir waren vom Sprechen wirklich fasziniert. Ich muss auch sagen, dass ich selten so gern gequasselt habe, ohne die Menschen zu unterbrechen.
Lüge. Lüge.
Ja, die Webadresse haben wir schon.
Genau.
Das Buch kommt
Anfang Juni wird das erscheinen.
Und das
machst
wird
du auch
heißen,
meine Ausstellung?
Haben wir das schon gesagt?
Tja, das wird heißen. Jetzt,
ja, nur mal so ein Stichwort.
Wird 9000 ein paar zerquetschte Kilometer.
Ach, das sind immer noch die Kilometer, die ich auch angekündigt habe, ja?
Genau, das sind die Kilometer,
ja.
Die du auch.
Und du wirst in Kassel auch was machen? Du hast das Atelier bei Pitze und Elfi im Fenster zum Hof.
Genau, also wir werden in der Zeit der Documenta auch eine Ausstellung machen. Mhm. Das wird aber jetzt nichts mit dieser Arbeit zu tun haben, sondern das wird dann eine neue Arbeit mit den verschiedenen Fotografen zusammen, die dort im Fenster zum Hof eben ihre Ateliers haben.
Ist auch mal interessant reinzugucken bei Fenster zum Hof. Das ist ein interessantes Projekt, aber das ist eine andere Stelle. Pizzi und Elfi wollen leider nie zu unserer Sendung kommen.
Ja, die reden nicht gerne. Das ist wirklich bedauerlich. Aber dafür reden wir ja die ganze Zeit.
Ja, also, und was bei uns ist eigentlich Markdorf die Spange, ne?
Genau,
und die gleiche Geschichte.
Die gleiche, das ist sehr,
und
sehr spannend.
Interesse an der Geschichte der Menschen, die im Osten geblieben sind.
Ja, eine,
oder
eine,
auch nicht. Bei dir ist es dort geblieben, ne?
Nee, ein Interesse an dem, wo man gerade eigentlich ist und mit was man eigentlich selber auch beschäftigt ist. Weil das ist ja unglaublich, wie das einen beeinflusst.
Hm. Gut.
Der Opa ist gestorben vor 2 Monaten.
Genau.
Hm. Ja. Das ja. besteht.
Und wir grüßen, falls
besteht
Oma
uns
jetzt
alles
zuhört.
Noch,
wir machen davor. Jetzt wirklich nochmal schnell. Falls deine Oma zuhört. Hallo Frau Oswald.
Ja, hallo Oma.
Hallo Oma.
Und alle Verwandten.
Und jetzt wird ausgeblendet.
Auf Wiederhören. Ja. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Schön. Danke.